meinem Imperator nichts Neues präsentiert Bin Margera.
Ich bin Andy.
Ich bin Grabowski.
Ich bin der Dennis.
Ich bin der Santa.
Und ich bin der Nico.
Yes. Wow, wow, wow. Und wir sind offensichtlich vollzählig, oder?
Das komplette Ensemble.
Mist, jetzt fällt mir gerade ein, jetzt habe ich mich gar nicht dem Anlass entsprechend selber genannt. Ich bin natürlich Haarsquick Dennis. So.
Was? Ich habe mich auf jeden Fall.
Ach, geht es ja auch nicht um Orks.
Ich habe mich auf jeden Fall dem Anlass entsprechend gekleidet.
Und ich rede gleich viel über Orks.
Und ohne. Oh, diese Beinfreiheit.
Ist euch mal aufgefallen, wenn man nackt ist, fühlt man sich ziemlich nackt. Aber wenn man dabei noch Socken trägt, fühlt man sich irgendwie nackter als vorher. Das ist
ja,
ganz gut.
Das stimmt. Das ist blöder auf jeden Fall.
Das ist wie irgendwie nur unten ohne. Ist auch nackter, als wenn man als andersrum.
Das kann wirklich nur Winnie Pooh tragen.
Oder Donald Duck.
Wir sind mal wieder vollzählig hier. Schön, dass ihr alle da seid. Denn ihr habt es vielleicht am hervorragenden Intro gemerkt. Danke nochmal, Grabowski. Hast du fein gemacht.
Nice.
Danke. Gerne.
Episch. Wir starten jetzt in ein neues Projekt. Viele haben es vielleicht schon durch die Blume zwischen den Zeilen vernommen. Wir kümmern uns jetzt um Armageddon und zwar von vorne bis hinten, von Ulanur, immer Ärger mit Uli, über die drei Armageddon-Kriege bis in die Neuzeit und dem Primaris-Vorkommen auf der Planetenoberfläche. Genau, das haben wir vor. Dieses Projekt wird sich voraussichtlich bis Ende 25 hinziehen. Vielleicht gehen wir auch noch 26 rein. Mal gucken, wie lange und wie schnell das alles geht. Das ist auf jeden Fall unser Ding. Wir machen jetzt Armageddon somit, ich glaube, also wo Badab ja noch besonders fürs deutsche Publikum, sag ich mal, eine ziemliche Nische war, die wir da beleuchtet haben, ist Armageddon, glaube ich, seit der zweiten Edition der meist beleuchtetste und meist ausschraffierteste Konflikt, den 40k so zu bieten hat. Ich habe auch eben mal bei der Black Library reingegeben, einfach mal mit dem Schlagwort Armageddon und bin fast vom Stuhl gefallen, als ich gesehen habe, wie viele Romane es da gibt und habe gedacht, ah scheiße, da haben wir uns ja ganz schön in was reingeritten. Habe mir auch direkt erstmal diverse Bände da geholt für den E-Book-Reader und weiß, wie ich meine nächsten anderthalb Jahre verbringen werde. Das soll aber nicht euer Problem sein, deswegen gibt es uns ja hier. Und wir starten heute mit der Geschichte um Ulanur, das alles mal zusammenfassen. Wir haben das zwar in der einen oder anderen Episode schon mal angerissen, beziehungsweise auch ausführlicher besprochen, aber wir fassen das jetzt alles nochmal zusammen, damit ihr so planetentechnisch alle auf einer Seite seid. Und danach kümmern wir uns dann mit großen Schritten darum, in Richtung erster Krieg um Armageddon zu schreiten, werden erstmal die ganzen Fraktionen, die da teilnehmen, genauer beleuchten und dementsprechend sind jetzt die ganzen nächsten Folgen nicht immer direkt Armageddon, sondern wir beleuchten alles, was so später an Armageddon teilnimmt, zumindest am ersten Krieg und ja, ich hoffe, da habt ihr auch Freude dran, das wird diesmal auf jeden Fall ein bisschen diverser als der Badab War, also es sind nicht nur Space Marine Orden, sondern wir haben hier jetzt allerlei Buntes zusammengewürfelt. Wir werden Dämonen haben, wir haben Chaos Space Marines, wir haben Astartes, wir haben Astra Militarum, wir haben natürlich Orks, wir haben Adeptus Sororitas, die ein kleines Missverständnis oder einen kleinen Zwischenfall mit Flash Terrors haben. Wir haben, also wirklich, das ist eine bunte Mischung, da geht's richtig ab. Armageddon hat mehr Seiten, als man so denkt und wir haben hier Quellen, Regelbücher, Novellen seit der zweiten Edition Warhammer 40.000 liegen. Wir sind halbwegs gut vorbereitet und ich würde sagen, das hier ist dann mal der Startschuss für Binmageddon und starten tun wir klassischerweise mit dem allseits beliebten Hobby Progress. Jungs, wie wollen wir es machen? Generell Hobby-Progress oder wollen wir einen Binmageddon-Progress? Weil ich glaube, wir hängen alle eher in anderen Projekten gerade als Armageddon,
ja,
oder?
Absolut, ja. Ich glaube schon.
Ich habe mir zumindest was dafür gekauft.
Für Ulanor kannst du ja alle nehmen im Prinzip.
Das stimmt.
Sind also, die alle bei Ulanor dabei?
Nee, viele, aber nicht alle. Ich glaube, auf Ulanor waren irgendwie, das kommt auch im Skript vor, 14 von 18 Legionen waren vor Ort und 9 Primarchen. Also die Chance, dass deiner dabei war, ist schon relativ hoch.
Ein Warrior sind nicht vor Ort.
Ja, gibt ja auch immer was zu tun.
Andere Systeme schleifen.
Also allgemeiner Hobby-Progress. Oder wollen wir es lassen?
Nee. Einmal. Das habe ich ausnahmsweise mal was ich vorstellen kann, dann möchte ich das auch erwähnen.
Ja, stimmt.
Ja, wir arbeiten das einfach so ab wie die Vorstellungsrunde für jetzt hier so ein Hin und Her und auf spontan sind wir einfach zu viele Leute. Und deswegen würde ich einfach mal anfangen. Ja, ich arbeite an meinen Nightlots für die Horus Heresy. Komme damit gut voran. Wir sind ja gerade in unserem in unserer Slow-Grow-Kampagne, die, wenn diese Folge rausgeht, nur noch ja, bis zum 31. geht mit den ersten 500 Punkten. Und am 1. November machen wir dann nämlich auch schon unsere ersten offiziellen Testspiele. Und ich bin da, glaube ich, gut davor. Ich muss nur noch Alastor Ruschal bemalen und dann bin ich auch fertig mit meinen ersten 500 Punkten. Und die Panzer für die zweiten 250 Punkte, die sind auch schon halbwegs zusammengeklebt. Also es geht in großen Schritten voran und ich freue mich wie ein kleiner Conrad Curse, bevor er einen minderjährigen Jungen ausweidet.
Schön gesagt.
Das sind immer die richtigen Worte.
Schön, geht runter.
Das hast du sehr, sehr schön formuliert. Liebe geht raus an dich dafür, auf jeden Fall schon mal. Bei mir geht's ganz gut voran. Ich bemale ja Thousand Suns für unsere Slow Grow Kampagne und bin jetzt kurz vorm Ende. Es müssen noch die letzten Sachen gehighlightet werden, also Kleinigkeiten wirklich. Und dann müssen nur noch die Bases angemalt werden. Und ja, das ist eigentlich sehr überschaubar. Und ich habe schon die nächsten 1000 Punkte oder so garantiert schon zusammengeklebt und grundiert und sowas alles. Also da geht einiges.
Ja, ich habe in letzter Zeit, ich habe sehr viel gearbeitet, wenn ich nicht gerade im Urlaub gewesen bin, ohne Miniaturen. Von daher habe ich gerade nicht ganz so viel. Aber nachdem ich mit dem Heresy-Halunken-Projekt lange, lange hin und her überlegt habe, habe ich dann beschlossen, meine Iron Warriors endlich mal vernünftig in einer vernünftigen Größe auszubauen, weil die anderen sind ja alle noch basierend auf winzig kleinen Forge World Astartes-Körpern, furchtbar. Und da habe ich dann basierend auf so verschiedenen Artworks von dem guten Forix einen Terminator-Captain angefangen zu bauen. Also in irgendeiner Form wird er halt wahrscheinlich dann ein Anführer für meine Iron Warriors-Truppe sein. Jawollo. So viel mehr. Aber ich bin schon ein bisschen in den Startlöchern für ein Armageddon-Projekt. Und zwar habe ich richtig Bock. Ich habe ja schon, wie heißen sie, Black Templars und Stahllegion. Deswegen habe ich Bock auf ein sehr oldschool aussehendes Blood Angels Kill Team. Jawohl.
So, da bin ich wohl dran. Ich spiele bei der Horus Heresy bei unserem Projekt die Empress Children. Bin da mit meinen 500 Punkten auch ziemlich fertig. Also ich muss noch bei einem Marine das Gesicht und die Rüstung bemalen vom letzten Modell. Das war der Windicator. Und ja, heute habe ich auch weitergemacht. Und ich habe ja vom guten Merlin ihres Geschenk bekommen. Das Modell von Lord Commander Eidolon. Und den habe ich heute schon zusammengebaut. Und das war ein bisschen frickelig, ein bisschen fummelig. Aber nee, läuft sehr gut voran und bin sehr gut vorangekommen.
Merlin der Gütige. Okay. So soll er
ja ruhig in die Geschichte. Der edle eingehen. Spender.
Der Geschenk. Ja, also man soll ihn Anatar nennen, der Geschenk.
So ein Eidolon für Lau. Ja, geil, lebe ich mit.
Kann man mal machen. Ja, der hat einfach ein gutes Herz.
Das ist echt ein guter Mann. Guter Mann. Dann bin ich am Start oder Stiezel und mach hier einmal den Sack zu. Bin ebenfalls mit dem Projekt Horus Heresy bzw. Slow Grow Kampagne beschäftigt. In einem Punkt bin ich ein bisschen traurig, weil ich schaffe nicht die dritte Fraktion, die 500 Punkte zu schaffen. Bis jetzt zum 1.11., wenn wir daddeln wollen. Da kam so ein blöder Dachbodenausbau dazwischen. Nee, aber Imperial Fists sind am Start, Death Guard sind am Start und jetzt bin ich gerade mit Voirax Battle Automata vom Mechanikum von der Legio Kybernetica beschäftigt.
Das sind diese diese Grashüpfer-mäßig aussehenden, ne?
Ja, ganz genau.
Boah, die finde ich so geil, die Dinger.
Ja, und in die Start 500 Punkte sollten kommen 4 Stück rein und ich habe 6 Modelle und natürlich mache ich dann auch gleich alle 6. Und aber was mich halt am meisten hindert, sind die Tech Trolls. Die kosten halt nichts, aber es sind einfach unfassbar viele. Das sind so diese kleinen Mini, ja, ich sag mal Servitoren. Ja, genau, das ist auf jeden Fall mein
Hier, To-Do. bei diesen Automata, die du da gerade baust, kennst du dich da ein bisschen mit dem Lore aus? Weil ich finde, die sehen halt so ganz anders aus als alle anderen Sachen vom Mechanikum. Die passen da optisch eigentlich gar nicht rein. Aber wie gesagt, ich finde die mega cool, eben weil die so, ja, das könnte auch irgendwas Außerirdisches sein, ne? Wie so Rieseninsekten oder sowas.
Ich glaube einfach, das ist halt auch aus der Zeit, wo das Mechanikum in verschiedene Richtungen gearbeitet hat. Es gibt doch zum Beispiel jetzt im 40K-Standard hier den großen Brass Scorpion. Da habe ich auch schon wunderschöne Modelle gesehen, die umgebaut wurden von Leuten, halt die ja Zacken und so abgemacht haben und das dann halt zum Dark Mechanicum versetzt haben. Und genau das haben die ja getan. Also die haben ja jede Art von, Lebewesen imitiert auf Roboterebene. Und da die Voirax, die haben, Automata, die haben, glaube ich, am Anfang immer auch, ich glaube, bei Horus Heresy 1 so als Vorhut-Auswahl agiert. Also die konnten so halt outflanken, konnten halt über die Seiten rein und so vorpreschen. Und ich glaube, deswegen halt auch diese ja, Käferform, dieses Anschleichen, die laufen auch extrem geduckt. Und ich glaube, da wollten die halt dieses beides in ein Modell einfangen. Also, denke ich jetzt mal.
Oh ja, das ist doch ganz ordentlich, wa? Ja, ich freue mich auch mega auf den Freitag, wenn wir nicht Horus Heresy spielen. Und zur Horus Heresy, beziehungsweise zu dem, was davor kam, nämlich dem großen, großen Kreuzzug. Und ich glaube auch so ein bisschen der traurige Gipfelpunkt des großen Kreuzzuges kommen wir jetzt, denn am Anfang war Ulanor. Und Ulanor war, wenn es um den großen Kreuzzug geht, so der große, große Scheidepunkt. Da werden wir euch jetzt ein bisschen drüber aufklären. Das haben wir, glaube ich, auch schon echt ein paar Mal erwähnt. Ich glaube, es gibt keinen Kreuzzug, keine Schlacht, die mehr zitiert wurde im Laufe der Horus Heresy als die Ulanor-Kampagne oder der Ulanor-Kreuzzug. Das Ganze ging nämlich von M30-999 bis nach M31-000 rein. Und genau, das war so ein riesiges Orkreich in einem System, was 12 Sternsysteme umfasste. Das war dieses Orkreich. Und das Zentrum dieses Systems bildete halt Ulanor. Und das sind eigentlich diese ganzen Welten, da sind eigentlich ursprünglich von Menschen bewohnte Welten, die im Zuge des großen Kreuzzuges eigentlich wieder eingegliedert werden sollten in das Imperium der Menschheit, Konformität und so, wir kennen das. Aber diese menschenbewohnten Welten wurden alle von den Orks versklavt. Und das war ein riesiges, riesiges Orkreich des Ork-Overlords Urlak Urk. Relativ besonders war daran, dass erwähnt der Imperator in so einer Kurzgeschichtensammlung, da ist er nämlich unterwegs, die ist auch, glaube ich, das müsste Horus Heresy Nummer 36 sein, ist auch gerade ganz frisch oder 35 irgendwie so, ist ganz frisch gerade bei Spotify reingekommen auf Deutsch. Und da geht es nämlich darum, dass sie da gerade so am Rande dieses Orkreiches sind. Und da ist der Imperator tatsächlich an vorderster Front mit dabei. Horus ist mit dabei. Horus getreuesten Gefährten sind mit dabei. Und die entern da so einen von diesen riesigen Ork-Asteroiden, diese Brockens, die da durch das All rauschen. Also so eine Technik-Schrott-Asteroiden-Konstruktion mit so einem krassen Plasmareaktor im Kern. Und da sagen sie nämlich auch, das Besondere an diesem Orkreich ist, dass es gar nicht immer der stärkste Ork ist, der da diese einzelnen Kohorten anführt, wie die imperialen Kräfte das bisher angenommen haben, sondern tatsächlich werden die von so Tech-Clans und sowas angeführt und sind deswegen technologisch mega krass gerüstet. Und da schnetzeln die sich durch diesen Brocken durch und dabei wird dieser Plasmareaktor auch überladen. Und da wird Horus tatsächlich das erste Mal Zeuge der Wahnmacht des Imperators, als der Imperator diesen Plasmareaktor kurz vor der Explosion einfach in den Warp verbannt. Also er schält den aus der Realität und schmeißt den schnell mal in Warp, damit sie nicht alle draufgehen, weil das sieht kurzzeitig gar nicht so gut aus für den Imperator und seine Boys. Und dann zaubert er ein bisschen und schmeißt diesen Reaktor mal eben in Warp und da rettet Horus ihn auch das erste Mal tatsächlich. Da opfert er sich ziemlich auf für den Imperator. Und dann offenbart er ihm halt danach, unser Ziel ist Ulanor Prime sozusagen. Und ja, das ist eine ganz coole Kurzgeschichte. Ist jetzt gerade in diesem Band, der jetzt gerade rausgekommen ist. Ich würde das einmal kurz auschecken. Bin ich gerade tatsächlich noch am Hören, habe ich gerade gehört. Die Wacht des Imperators, genau. Der ist gerade rausgekommen und das ist Horus Heresy 35. Guck mal, da war ich sogar ganz gut. Nur so als kleinen Side-Fact, kann man jetzt gerade mal reinhören. Das ist, glaube ich, die zweite oder dritte Geschichte da drin. Oder sogar die erste? Nee, ich glaube, es ist sogar die erste Geschichte in dem Ding. Also ist ganz cool. Kriegt man auf jeden Fall einen coolen Eindruck, wie das da gegen die Orks abgeht. Vor allen Dingen mit Luna Wolves noch und so. Das finde ich immer ziemlich cool. Aber auch sonst wird dieser Konflikt ja wirklich zahlreich zitiert. Und besonders die Sons of Horus denken gerne zurück an diese Zeit. Als es dann aber weiterging nach Ulanor Prime, war halt so ein krasser Krieg da und dann ging es irgendwann nach Ulanor Prime, da waren es die White Scars und Ultramarines, die zahlreich von imperialen Soldaten unterstützt wurden, haben Titan dabei gehabt, Pipapo, haben die äußeren Planeten des Ulanor-Systems angegriffen und diese ganze Operation diente mehr so als Offensive, so als Lockvogel, um die Mehrheit der Ork-Streitkräfte von Ulanor Prime abzuziehen. Das war halt super effektiv, sehr erfolgreich, wenn da so eine Mörderarmee aus Ultramarines, White Scars, imperialen Kräften, Titan, da geht's halt richtig ab. Orks lassen sich diesen Spaß natürlich nicht entgehen. Daraufhin erfolgt dann aber der Hauptangriff auf Ulanor Prime und das ist so ganz typisch auch für Taktiken der späteren Sons of Horus, beziehungsweise damals noch Luna Wolves. Da wurde einfach mal die komplette Legion der Luna Wolves gelandet. Von 100 Titanen der Legio Mortis, Millionen von imperialen Soldaten, da ging's richtig ab. Angeführt wurde das von Horus und dem Imperator. Ja, das war wieder so dieses, wir ballern voll in die Mitte, um halt der Schlange den Kopf abzuschlagen. Das ist halt sehr beliebt unter den Luna Wolves, wird anfangs auch immer wieder zitiert, dass das wirklich deren Spezialität haben. Und das war vermutlich der massivste Drop-Pod-Angriff der Geschichte. Ja, man muss sich halt vorstellen, dass diese Space Marine Legion ja auch viel, viel größer waren als die Orden in 40k. Dementsprechend hatten sie auch viel mehr Hardware und sind da halt mit so vielen Drop-Pods reingeballert, dass tatsächlich der Himmel komplett verdunkelt war. Und die ganzen wurden gedeckt von schweren Stormbirds, von Thunderhawks. Da ging es halt richtig, richtig, richtig ab. Und die haben halt direkt den Hauptpalast des Overlords in Beschuss genommen. Das ist auch in den ersten drei Horus Heresy Romanen wird das relativ blumig beschrieben auch, ne? Ich glaube im ersten sogar schon.
Und der erste fängt das schon damit an, dass sie irgendwie kurz nach Ulanor diese Parade abhalten, wo dann Horus zum Warmaster ernannt wird. Also es ist so direkt.
Ja, genau. Ja. Und das sind halt Milliarden von Orks wirklich. Und der Faktor tatsächlich ist 5:1. Also 5-mal so viele Orks wie imperiale Kräfte sind in dieser Schlacht verwickelt. Und das ist wirklich, also crazy. Das muss man sich wirklich vorstellen, wie so ein paar Hirschkäfer gegen also ganze Ameisen-Königreiche. Also richtig, 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 richtig krass ging es da ab. Ja. So startete das Ganze auf Ulanor Prime auf jeden Fall.
Ganz genau, richtig gut. Und dann ging es auch noch weiter mit dem Angriff auf den Turm von Ulanor. Und den hat Horus selber angeführt, also Horus höchstpersönlich angeführt, natürlich in Begleitung mit seinen Justerien, das ist ja seine Elite-Einheit der ersten Kompanie. Das Ziel ist es natürlich gewesen, den Ork-Anführer und seine Leibwache umzulegen und in dem Turm von Ulanor ist halt ein epischer Kampf entbrannt, in dem Horus dann persönlich den Ork-Anführer den Garaus gemacht hat. Und man muss aber sagen, dass halt nur Abaddon von seiner Leibwache, also von den Justerien, überlebt hat. Alle anderen haben es halt nicht gepackt. Und
Das ist schon krass.
Das ist toll, auf jeden Fall. Das ist,
haben die auf jeden Fall jetzt
erfüllt, Fall, was man hat. Ne? Und daraufhin die natürlich, haben, weil die Schlange ja den Kopf abgeschlagen wurde, ging es dann natürlich weiter mit dem Zerfall der Orks, kann man glaube ich so ganz schön sagen. Und der Tod ihres Anführers führte dann halt zu so einem internen Chaos und einer Spaltung halt unter den Orks. Und die verbliebenen Ork-Anführer haben halt interne Kämpfe begonnen. Also waren dann auf einmal damit beschäftigt, sich selber die Schädel einzuschlagen und nicht vielleicht gegen den Feind vorzugehen. Wozu auch, ne? Man könnte ja irgendwie noch sich selber irgendwie die Krone aufsetzen als potenzieller Ork-Anführer, Nachfolger, wie auch immer. Und genau diesen Moment hat halt das Imperium genutzt und dann die Orks halt dadurch vollständig vernichten können. Und es wurde auch angenommen, dass die Ork-Bedrohung auf Ulanor und der Umgebung für immer gebannt ist. Oder war dann dadurch. So, und daraufhin ging es halt weiter mit dem imperialen Triumph schlechthin, das wurde ja eben schon erwähnt, und der Umgestaltung Ulanors, denn nach dem Sieg wurde ein Auftakt organisiert oder hat halt hat dieser imperiale Triumph halt stattgefunden, um seinen Erfolg feiern zu können halt, also um den Sieg halt richtig zu feiern des Imperiums. Und der Imperator hatte angeordnet, dass Ulanor zu einer Trophäenwelt ummodelliert wird. So. Und der Planet wurde halt auf galaktischen Karten und Aufzeichnungen dann auch als Mundus Tropaeum verzeichnet. Trophäum. Kann man beides sagen. Super. Genau. Und natürlich zu jeder guten Feier gehören auch vernünftige Vorbereitungen. Und da wurden halt gigantische Anstrengungen unternommen, um da dem großen Sieg schlechthin natürlich gerecht zu werden. Und das heißt natürlich auch, das haben wir auch in einer ganz frühen Folge schon mal erwähnt, dass da ein ganzer Kontinent planiert wurde, im wahrsten Sinne, für Paradezwecke. So, ne, weil man braucht ja auch ordentlich Platz. Und es gab halt umfangreiche Bauarbeiten, die durchgeführt wurden, um halt natürlich eine passende Kulisse zu schaffen, dass da halt auch schön gefeiert werden kann. Und 14 von 18 Legionen sowie 9 Primarchen haben an diesen Feierlichkeiten dann letztendlich teilgenommen. Da waren halt tausende Astartes, die menschlichen Vertreter die Astra Militarum Angehörigen des Ulanor Kreuzzugs waren ebenfalls anwesend, um sich natürlich berieseln zu lassen. Und Horus wurde die große Ehre zuteil, dass er zum Kriegsherrn ernannt wurde des Imperiums von seinem Vater. Und während der Feierlichkeiten wurde halt Horus zum Warmaster, zum Kriegsherrn ernannt, wie ich gerade schon gesagt habe. Und Horus ist damit zum offiziellen Anführer des großen Kreuzzugs erklärt worden, mit voller Verantwortung für die weitere Kampagne dann halt. Und der Imperator hat daraufhin halt bekannt gegeben, dass er sich zurück nach Terra zieht, um da seinen eigenen Plänen nachzugehen. Genau. Und nach dem imperialen Triumph und der Ernennung von Horus wird Ulanor allmählich weniger beachtet. Es ist halt so ein bisschen verschwunden halt, und die ehemalige Trophäenwelt gerät zunehmend in Vergessenheit, während neue Konflikte und Ereignisse im Imperium aufziehen und sich anbahnen.
Ja,
Ich wollte auch kurz erwähnen, diese umfangreichen Baumaßnahmen, ich finde die halt echt, also wenn man sich das einfach so mal vorstellt, so bildhaften, da wurde ein Kontinent eingeebnet. Ich glaube, in einem der Horus Heresy Bücher ist es auch irgendwie nochmal sehr, sehr schön beschrieben. Und zwar ist es einer der Dark Angels Romane, wo auf Caliban diese riesigen Wälder, die durchsetzt sind mit diesen Bestien, wie die halt abgeholzt und umgeformt werden und was da für Maschinen halt zum Einsatz kommen. Das kann man eigentlich auch vergleichen mit solchen Reliktschiffen des Mechanikums. Das sind Das sind uralte Baumaschinen, die, wenn eine davon kaputt geht, dann ist sie weg. Dann gibt's sowas nicht mehr. Das ist vergleichbar mit der Rarität eines uralten, gigantischen Gott-Imperator-Titans. Also es ist geil, was da so für Maschinen zum Einsatz kommen. Also bin auch gespannt.
Das haben wir, glaube ich, in irgendeiner Folge auch schon mal thematisiert. Ne? Das
ist Wahnsinn.
Genau.
Ich bin auch gespannt, was die halt für riesige Felsen fressen müssen, um so richtig hübsche Blumentöpfe zu produzieren. Die haben ja bestimmt die ein oder andere hübsche Rose dahin gepflanzt.
Also könnte mal eine Palme sein.
Herrlich.
30 Billiarden Stiefmütterchen wurden gepflanzt.
In geil. Mühsamer Handarbeit. Ja,
alles vom Praktikanten.
Wie wir alle wissen, passiert dann einfach nichts. Friede, Freude, Eierkuchen, der große Kreuzzug wird erfolgreich beendet. Der Imperator verbringt seinen Lebtag auf Terra-Geschichte aus. Nein, Quatsch. Aber so ungefähr muss es für die Leute auf Ulanor sich angefühlt haben, weil Ulanor gerät halt mit und mit in Vergessenheit. Bis es dann...
Das ist ja gut für die Leute, die da leben, ne?
Ja.
Also das ist doch perfekt. Du denkst, alles super, ja, alle mal gesehen, hier die ganzen Primarchen. Hab einmal den Imperator angeguckt, bin jetzt blind, aber glücklich, ne?
Ja.
Und zufrieden.
Das kann er sterben. Ja, wie wir alle wissen, ne, wenn du halt da irgendwo auf irgendeinem gottverlassenen Planeten am Arsch der Galaxie da irgendwie vor dich hin darbst, dann interessiert sich auch niemand für dich, solange du halt schön Steuern bezahlst. Ne? Super. Sonst kommt der Imperator mit seinen Jungs vorbei. Wer in dem Fall aber vorbeikam, war so eine neue Ork-Bedrohung, weil, ja, wie sich halt herausstellt, scheint dieser Planet doch eine gewisse Signifikanz für die Orks zu haben. Und zu einem unbekannten Zeitpunkt kehren halt massenweise Orks auf die Trophäenwelt Ulanor Majoris zurück. Und wir wissen ja alle, dass so, wie heißt das, wenn Boden verdichtet wird, das ist ja nicht besonders gut. Deswegen fangen die Orks umfassend an, diesen ganzen Parkplatz da zurückzubauen.
Das ist auch besser fürs Grundwasser. Mhm. Du hast Probleme, wenn du wirklich so einen Bebauungsplan hast. Da wird viel, viel bebaut. Das hast du oft ja in Gegenden wie Hamburg-Lurup, die so lange Gärten nach hinten raus haben. Das wird alles nach und nach verkauft. Dann wird ein neues Haus auf diesen Gärten gebaut. Grund war also, dass das Regenwasser kann immer schlechter versickern. Und dementsprechend zentriert sich das auf gewissen Bereichen und dann werden immer die Keller von den alten Häusern undicht. Genau das Problem hatten sie nämlich auf Ulanor. Aber dann kam
zum Glück kamen die Grünen. Die größte
Gala-Baufirma der Galaxis. Man erkennt sie nicht an den grünen Klamotten, sondern an der grünen Haut und haben das Problem gelöst.
Plätze dürfen nicht verdichtet sein, so sieht's aus.
So ist es. Und ja, wie man sich das so vorstellen kann, fangen die Orks halt direkt an mit umfassenden Renovierungsarbeiten, weil ist halt auch echt nicht besonders pittoresk, so ein riesiger Parkplatz. Stattdessen fangen die halt an, der Planet wird halt überrannt und schwerstens befestigt. Also der ganze Planet wird halt im Prinzip zu einer riesigen Raumstation umgebaut, aber dazu später mehr.
Man weiß nicht so genau, ist das noch während der Horus Heresy passiert oder danach? Das weiß man nicht, oder was?
Nee, das weiß man nicht genau. Allerdings kriegt das Imperium davon mit etwa 1500 Jahre später. Also
ungefähr doch so schnell.
544 M32. Da geht's dann halt richtig ab.
Einmal für Zuhörer, die da jetzt vielleicht nicht ganz so im Bilde sind, da ist die Horus Heresy, das ist alles schon vorbei.
Ja.
Das ist auch eine Zeit, wo sich Primarchen, die noch rumlaufen, da laufen schon gar keine Primarchen mehr rum.
Doch,
ne?
Einer.
Doch. Ja gut, aber das weiß ja keiner. Wen meinst du jetzt gerade? Meinst du Vulkan?
Ja.
Ja, aber wo der abgeblieben ist, ja, weiß man ja zu dem Zeitpunkt
gar nicht. Genau, weiß ja keiner. Der kämpft ja einfach, der ist ja am Kämpfen.
Der hat auf jeden Fall zu tun. Auf jeden Fall haben wir halt auf diesem Planeten dann eine Ansammlung von gigantisch großen Orks. Ja? Also kann man schön lesen in der Krieg der Bestie Buchreihe, die zugegebenermaßen nicht immer ganz so schön zu lesen ist, aber die hat auf jeden Fall ihre Höhen, aber auch Tiefen.
Ich habe sie zweimal gelesen.
Du, oh Gott. Dir, Alter.
Krankes Schwein.
Naja, auf jeden Fall haben wir dann ganz vorneweg in der Führungsriege der Orks, anfangs denkt man, die Bestie ist ein großer Riesenork, also hausgroß im Prinzip. Aber nein, es sind 6. Und zwar sind das dann die späteren Clan-Oberhäupter der ganz klassischen Ork-Clans, die wir heute noch kennen. Die Bad Moons, die Blood Axes, die Death Skulls, die Evil Sons, die Goths und die Snakebites. Wobei Snakebites heißen ja mittlerweile anders, richtig?
Oh.
Oh ja.
Heißen die im aktuellen Lore nicht irgendwie Scheiße jetzt irgendwie?
Damals hießen sie noch Snakebites.
Ja.
Gut, die heißen jetzt Scheiße. Also gut.
Nee, also mal ohne Flachs, ne? Ich fand Snakebites mit diesem, ja, ich sag mal, Ureinwohner-Look irgendwie ziemlich cool. Und das haben sie jetzt geändert in so diese weißen Rüstungsplatten. Das sieht für mich so ein bisschen aus wie so eine Mischung aus Horizon Zero Dawn und wir haben bei Tau Rüstungen geklaut. Furchtbare Designentscheidung.
Latrine. Aber
ja. Früher sah das scheiß aus.
Guck mal, der hat eine ideale Standardrüstung.
Ja. So eine Kacke, ey. Naja, egal. Wo dieser ganze Lore rauskam übrigens, ne, also hier Armageddon-Kriege und so ein Gedöns, das war so ein bisschen das goldene Zeitalter. Da kommen wir auch später noch zu, ne, aber da gibt's so schöne Zinn-Miniaturen aus der Zeit. Müssen wir ein paar Sachen rauskramen, so für die
ja, geil, kommenden Zeitorks und so von Fantasy, die dann für 40k benutzt wurden und so, das ist schon geil.
Ja. Toll. So, was.
Wissen die nicht Beast Snaggers oder so?
Ja, sowas. Beast, ja.
Aber das ist aber nicht, die haben nicht den Clan umbenannt. Das ist aber einfach die Art von der Armee, glaube ich. Ja.
Das ich glaube auch.
Zum Beispiel dieser besondere Charakter, der dabei war, dieser krasse Warboss, der da auf so einem riesen Squig reitet, der so ein bisschen Hai-Ähnlichkeit hat. Mhm. Das ist nämlich Mossrock Scragbat.
Ah, natürlich.
Und das ist ein Snakebite Beast Snagger.
Okay, gut.
Das ist einfach die Art von dieser Kohorte sozusagen, aber die Snakebite gibt es weiterhin.
Gut, dann habe ich nichts gesagt.
Und an dieser Stelle auch wieder liebe Grüße raus an Merlin, vielen lieben Dank, weil just genau dieses Modell habe ich auch als Gratis-Character von ihm geschenkt bekommen. Mal gucken,
Alter. Was den Mossrock Scragbad.
Ja, diesen High, auf dem High Squig. Ja. Der kommt bestimmt nächstes Jahr.
Geil.
Müssen wir mal gucken, ob das lore-mäßig so geht, dass er da schon da rumhopst.
Ja, aber Zotgrott-Wortsnagger müsste noch gehen.
Auf jeden.
Irgendeiner geht bestimmt von den ganzen Snuggers.
Das sind einfach so geile Namen, ey. Das geht gar nicht klar.
Kotz, Motz, Kotzen, Fotz, Kotz, Kotz.
Super.
Ich nehme die flache Hand und schlag damit auf die Tastatur. Das wird der nächste Named Character. So sieht das aus bei GW.
Mit den Ellenbogen eingetippt.
Das cool, Hotzenplotz oder sowas kommt da auch bestimmt noch.
Das Besondere an diesen hausgroßen Orks war halt, dass die gar nicht großartig verfeindet waren, wie man das sonst von Orks so kennt. Ne? Die sind ja sich immer am Streiten und so. Nee, da herrschte quasi Einigkeit und die bildeten eine Allianz. Auch ganz cool. Also das war generell was man als Ork-Hochkultur bezeichnen können.
Einigkeit, ne? Und Recht auf Totschlag war ja damals deren Slogan.
Genau. Also in kürzester Zeit erfolgte ein genetischer sowie technologischer Fortschritt der Orks. Ne? Also wir haben das ja, glaube ich, auch schon in der Ork-Folge damals, das war vor meiner Zeit, wurde das aber schon besprochen. Und zwar, wenn genug Orks und krasse Orks auf einem sich irgendwo sammeln, auf einem Fleck, dann haben die ja so unglaubliche so Evolutionssprünge, ne? Und auf einmal werden die halt schlau und schön und riesengroß.
Blond gelockt.
Ja, so Siegfrieds. Und ja.
Siegfrieds, ja. Und Reus, ja.
Ich habe Ulo nur rein dienstlich angefasst.
Und ja. Warum darfst du jetzt solche Witze machen? Meine Güte.
Wieso? Was? Was?
So.
Jetzt muss MVP um heutzutage kennt doch keiner mehr Jimi Hendrix. Die hören doch ganz andere Sachen.
Wollte gerade sagen. Ja, aber Ähnlichkeiten und Überschneidungen mit real existierenden Personen sind natürlich rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Volle Pulle. Was aber beabsichtigt war, war halt dieser Evolutionssprung. Und zwar haben die es halt geschafft, unglaublich krasse Schiffe auf einmal zu bauen. Ne? Die haben Teleporter Technologie erschaffen, die, das waren, also eine Technologie, die war im Imperium gar nicht bekannt, ja. Das sind halt, ja, einfach nicht ein Sprung durch den Warp, wie halt imperiale Schiffe das machen, sondern einfach durch den etwas, was Subraum genannt wird. Und dann kommt man halt an anderer Stelle wieder raus. Oder halt richtig krasse Gravitationswaffen. Kommt auch in dem War of the Beast Roman, ich glaube direkt im ersten vor, als im Prinzip sämtliche Imperial Fists sterben. Nicht wahr?
Mhm.
Und der einzige Imperial Fist, der halt überbleibt, ist der gute Herr Kurland. So nannte er sich.
Das hat die Waffen, diese Gravitationswaffen haben so reingehauen, du musstest die Rüstung von innen gar nicht mehr sauber machen.
Ja, einfach.
Die waren wie neu aus der, von der Stange.
Auch verdichtet im Prinzip.
Das ganze Hirn rausgelutscht.
Ja. Starship Troopers.
Parallel zum technischen Verständnis der Orks wurden halt auch die Weird Boys, also das ist die Psioniker-Kaste bei den Orks, die wurden halt immer psionisch versierter und mächtiger und nahmen wichtige Positionen in der Ork-Gesellschaft ein. Ne? Also die Orks, die denken halt so, okay, der da kann aus seinen Augen irgendwie Blitze schleudern, also ist er eh so eine Art Prophet von unseren Göttern, Ork, Gork und Morg. Der muss ganz besonders sein. Ne? Und so werden halt Weird Boys zu der Zeit, die Modelle, die waren noch richtig geil, weil die hatten so, ich weiß gar nicht, ob es hier, gibt es noch Weird-Boy-Modelle aktuell? Keine Ahnung. Aber die alten, die hatten so Minders dabei, so hießen die, mit Z geschrieben, und die haben die Orks, die Weird-Boys getragen, weil die halt irgendwie nur so von so spastischen Lähmungen und Anfällen so am Zucken waren, lore-mäßig. Und dann hatten die immer zwei bis vier Schlepper dabei, die einfach durch die Gegend gezogen haben. Hier, da, Zauber dahin. Grockt,
geil.
Grockschnatzer, Butzmack. ja, und halt auch eine dieser sechs Bestien war ein mächtiger Psioniker mit einem psionischen Potenzial, welches dem Adeptus Astra Peletatica, Telepathica noch
Pilates, das Astra Pilatus.
Penetratus.
Oh Gott.
Penetratica. noch nie einem...
Huch, wie sind wir denn da jetzt schon wieder hingekommen?
Haben die auf jeden Fall bei einem Ork noch nie irgendwie wahrnehmen können, ja?
Das passiert, wenn alle fünf Idioten zusammen sind.
Das war eine brisante Mischung.
Ich Qualität bin immer noch bei sinkt Astra ins Pilates, Bodenlose.
Ein ganzer Planet für mittelalte Frauen, die Helene Fischer hören.
Ja. Naja, auf jeden Fall. Adeptus Astra Penetratica. So. Für die, was sich noch entwickelt hat als drittes neues Standbein, ne? Die sind ja nicht dumm, ne? Die setzen ja nicht nur auf eine Sache, sondern, und zwar.
Das dritte Standbein. Ja,
da kommt ein bisschen Branntwein aufs Standbein. So. Und zwar.
Sie nannten es die Bestie. Also,
ja, aua. Genau. Und zwar entwickelte sich eine komplett unorkische Nummer, und zwar eine Kaste von Diplomaten. Und das sehen wir im, ja, und das sehen wir auch im War of the Beast Roman, als dann da eine dreiköpfige Abgesandtschaft der Orks da auf Terra anrückt und die da in Chris Nalofen jetzt.
Interessanter.
Alles gut.
Ach so, schade.
Das ist, nein, mir geht's
ganz lang so.
Da war sie eben André.
Oh. Nee, André bekeckt sich.
Ach so.
Jetzt haben wir hier noch ein paar Tränen vergossen auf das dritte Standbein der Bestie.
Ah, schön, wie früher.
Schön aus der Hüfte geschossen.
Ich grinse die ganze Zeit. Ich grinse sehr laut ins Mikrofon. Also, die haben halt eine Diplomatenkaste entwickelt, ja. Und da kommt halt so eine dreiköpfige Abgesandtschaft nach Terra und den hohen Lords und ihren Höflingen fällt da echt sonst was aus der Hose, als da auf einmal drei völlig klar und flüssig hochgotisch sprechende Orks vor denen stehen, da vorstellig werden und sagen, so, ihr ergebt euch jetzt mal ganz, ganz schnell und sonst knalltet, ne? Und am besten haut ihr hier ab. So, Kommt natürlich nicht allzu gut an, wie man sich das vorstellen kann. Aber naja, auf jeden Fall, das können die halt auf einmal auch, ne? Richtig gut reden. Auf Olanor Majoris wird daraufhin die Palastfestung Gorkogrod gebaut. Könnte auch irgendwo in Russland stehen bei dem Namen. Ist aber auch ja die Zeit, wo im Prinzip die Orks ja so ein Romantik-Russland-Flair hatten, ne? Wurden ja gerne mal ein bisschen so dargestellt. Der Planet wurde massiv befestigt und die Ausrüstung und Bewaffnung einer gigantischen Armee begann. Auch interessant, mitten in Gorkogrod steht ein gigantischer Tempel gargend. Also die haben halt einen Titan dahin gebaut, der ein Gork- und Morg-Tempel ist. Und zwar genau an der Stelle, wo der Imperator und die Primarchen zum Zeit des Triumphzugs sich gesammelt hatten. Das war dieser Turm mit diesem schicken Balkon drauf, wo es so viel Artwork von gibt. Also
wo alle fleißig gewunken haben.
Ja, da hat irgendjemand nicht alles so gut weggesteckt, glaube ich, von dieser doch massiven Klatsche, die da am Ende der Ulanor-Kampagne bekommen.
Das hat so was von einem Zugwaggon wo man eine Kapitulation unterschrieben hat und dann, ja.
Ja, ungefähr. Da ist auf jeden Fall jemand nachtragend. Und letztendlich beschließen die Orks halt auf Ulanor, oder vielleicht war es auch von Anfang an der Plan, das Ding zu einem Angriffsmond umzubauen. Ja? Also mit ihrer abgefahrenen Gravitationstechnologie, also die bauen generell mehrere Angriffsmonde, das sind halt, ne, hatten wir, glaube ich, auch schon mal in der Ork-Folge, hat der Nico, glaube ich, drüber gesprochen. Aber die wollen halt Ulanor zu einem gigantischen Angriffsplaneten, so eine Art Raumstation im Prinzip umbauen, die halt mit ihrer Teleporter-Technologie losschicken wollen, um die nach Terra zu teleportieren und damit halt Terra selbst zu zerstören. Ne? Und neben dem natürlich wird da alles geerntet, was die irgendwie können, von irgendwelchen Material anderer Welten bis hin zu imperialen Kriegsschiffen und so, die Orks ja, weil die ja ziemlich findige Tüftler sind, in abgefahrene Orkschiffe irgendwie umbauen. Da gibt's ja auch so schöne Sachen, wo dann halt irgendwie so, dann hast du so einen Asteroiden und dann hast du vorne und hinten noch irgendwie so einen Bug und ein Heck von dem Schiff dran, oder die kleben einfach irgendwelche Sachen zusammen, weil Orks alles, woran die glauben, dass es funktioniert, das funktioniert ja auch. Super.
Ja. Es ist nicht wirklich bekannt, wie lange die Orks jetzt da wirklich ausgeholt haben. Aber als sie dann zugeschlagen haben, haben sie das Imperium auch ziemlich auf dem falschen Fuß erwischt und die komplett überrumpelt. Und das Ding ist halt, anders als es sonst bei Orks immer war, da das ist halt kein Kampf an einer Stelle oder vorauszusehen, wie sie vorgehen, sondern mehr oder weniger gleichzeitig überall im Imperium. Was das Imperium noch schlechter wegstecken konnte. Dabei wurden mehrere oder zahlreiche Welten zerstört. Milliarden von Menschen sind gestorben. Also es war überall Krieg. Also gut, es ist Warhammer, es ist immer überall Krieg. Aber da war halt noch mehr Krieg, als sonst Krieg kriegte. Wirklich alles, was Waffen hatte im Imperium oder auch nur tragen konnte, war dabei oder damit beauftragt, irgendwie das Imperium zu verteidigen. Alle Space Marine Orden kämpften, ziemlich verzweifelt sogar. Hatten auch Erfolge vereinzelt, aber halt immer sehr teuer erkauft. Also das haben wir vorhin auch angesprochen. Die Imperial Fits wurden da bis auf einen letzten komplett dem Erdboden gleich gemacht.
Und war das nicht auch eine Zeit, wo die Space Marines generell so ein bisschen, es war eigentlich nicht viel los im Imperium so?
Stimmt, die sollten ja abgeschafft werden.
Genau, das
stand ja da so im Raum, dass die so...
Ja, ich glaube, der erste Black Crusade hat ja stattgefunden, aber seitdem war auch eigentlich nicht mehr viel passiert. So, ne?
Ja, also zu dem TARDIS brauchen wir nicht mehr und so, ja.
Zu dem Zeitpunkt hatten die halt auch zum Beispiel die Orks gar nicht mehr auf dem Zettel. Die haben die eher so als lästige Randnotiz am Rande des Imperiums so gesehen. Und auch generell war der Tonus im ganzen Imperium so weit, dass das dass der Space Marine ein Auslaufmodell ist und wahrscheinlich nur noch so 100, 200 Jahre existiert und dann langsam abgeschafft wird. Und was man auch nochmal doll erwähnen sollte, zu dem Zeitpunkt waren ja die Space Marines auch an Zahl. Also so wenige wie zu dem Zeitpunkt gab es ja, lange Zeit nicht. Das waren ja nur noch in Summe wenige 10.000 im ganzen Imperium. Also die waren einfach echt ausgedünnt. Es waren ja nicht mehr viele Orden da. Oder noch nicht.
Ja, war dann halt in der Masse dann auch nicht mehr so wirklich der Faktor oder zu klein, um irgendwie einen Ausschlag zu machen, nicht wahr? Und weil das Imperium halt das Imperium ist und halt so auch alles an irgendwelchen Befehlen über irgendwelche Schreibtische einmal und durch Schubladen wandern muss und das Imperium schon immer sehr, sehr träge reagiert hat, hat es halt hier schon wieder, oder war das hier auch der Fall und ist der Lage überhaupt gar nicht her geworden. Also konnten sich auch überhaupt nicht darauf einstellen. Das ging dann irgendwann so weit, dass dann wirklich einer von diesen Angriffsmonden über Terra zu sehen war. Und während es überall ordentlich zur Sache ging, hat das Adeptus Mechanicus gemacht, was es halt so macht. Und zwar geforscht. Wie befeuert geforscht? Primär geforscht, vielleicht auch bei den Kämpfen teilgenommen, aber vor allem halt geforscht. Die waren total begeistert von der Technologie der Orks, weil die halt so advanced waren. Und haben dann halt auch gerne mal Welten mehr oder weniger den zum Fraß vorgeworfen, um halt Felddaten zu sammeln. Und
die einfach Sachen mal gucken, was passiert.
Ja, das hat so Resident Evil Vibes irgendwie, so Kampfdaten für den Zombies sammeln und irgendwie das auf eine Stadt loslassen.
Wir könnten diese Leute hier auf diesem Planeten vielleicht retten, aber stellt euch mal vor, was wir an Daten bekommen, wenn wir es nicht tun.
Okay. Ja, was echt. Es geht auch nicht darum, irgendwann anders Leute mit diesen Daten zu retten, es geht einfach nur darum, die Daten zu haben. Und weil das Adeptus Mechanicus ist, haben sie halt diese Daten auch nicht wirklich weitergegeben oder das Wissen über die Technologie. Das ging sogar so weit, dass es eine Auseinandersetzung zwischen den Fist Exemplar Orden und dem Mechanicum auf dem Mars gab. Die sind da wohl deswegen sehr aneinander geraten und haben sich deswegen überworfen.
Dezent.
So erfuhr dann auch Kurland, das ist nicht der von Imperial Fist gewesen, nein.
Der letzte.
Das ist schon derselbe? Okay. Das Lord Commander des Senats, also Mitglied des Senats zu Terra.
Die Imperial Fists waren ja zu dem Zeitpunkt noch eigentlich immer auf Terra stationiert, ne? Das waren ja die Verteidiger Terras sozusagen.
Ne? Ja, die hatten ja auch diese geilen Wall-Names. Also die hatten Namen ihrer Mauer, die sie verteidigt haben und sowas. Ne?
Die Kompanien.
Das war schon ziemlich cool. Ja,
ja, die Kompanien. Das ist ja auch so ein lustiges Ding, weil als der Haupt-Ork da ja im Anrücken ist, dann schickt er ja die ganze Zeit so in Dauerschleife eine Sprachnachricht. I am Slaughter, I am Slaughter, I am Slaughter. Und ich weiß nicht, ob das jetzt Kurland war oder ein anderer dieser Imperial Fist zu einem Zeitpunkt.
Der heißt genauso.
Ne? Genau, das, sein Wallname war Slaughter. Und er so, was? Na, ich bin Slaughter. Was soll denn das? Und dann,
ey. Das Telefon, das ist für dich. Also dieser Kurland hat dann halt spitz bekommen, dass das Mechanikum Daten sammelt und halt auch mit der orkischen Teleportationstechnologie rumexperimentiert hat. Und so sind ihn dann halt auch irgendwann auf den Bossen gekommen, dass sich so mehr oder weniger das Zentrum von diesem Ork-Imperium auf Ulanur Majoris befindet. Da können wir jetzt dann auch irgendwann nochmal auf die Doppelfolgen verweisen, die wir dazu gemacht haben. Das war relativ am Anfang noch. Ich weiß
genau, nicht, welche Folge. Das waren Episode 14 und 15 und tatsächlich war das damals mein Einstieg in den Podcast. Ich glaube, das war auch mein erster Gastauftritt.
Stimmt, ja.
Genau. Und das meinte ich nämlich, ich hatte die Reihe gelesen, ich weiß gar nicht, wir hatten irgendwie einen Hobbyabend und darüber geschnackt oder so, und die hatte ich schon gelesen und zu dieser Doppelfolge, davor habe ich in einem Affenzahn diese Reihe noch ein zweites Mal gelesen, damit ich fit bin. Das war richtige Recherche, ey. Oh Mann, das war hardcore.
Ja, nennen wir es Recherche. Ich nenne es irgendwie manisch, aber ja, nennen wir es Recherche.
Ja, das muss ich ja zwischendrin angefühlt haben, weil jetzt hier einfach Löcher in den Kopf gebohrt.
Also, auf jeden Fall. Aber es war schön. Zu einem
gewissen Zeitpunkt sind die echt hart, die Bücher, ne?
Sie sind manchmal echt ein bisschen einfach geschrieben. Sehr.
Also es hätte aufhören können als Vulkan-Abtritt. So, das wär ein guter Schnitt gewesen.
Aber genau, und halt mit diesem Verweis auf die Doppelfolge, falls ihr Interesse an dem ganzen Konflikt nochmal etwas aufgedröselter habt, dann genau, hört euch auf jeden Fall Episode 14 und 15 nochmal an. Dann kriegt ihr nämlich nochmal ein bisschen mehr oder ein bisschen tieferen Einblick von dem Konflikt. Und genau, und dann setze ich auch nämlich gleich an. Es gab nämlich im Großen und Ganzen drei Angriffe auf Ulanur Majoris, um halt diesen, ja, den Sieg über die Bestie zu erringen. Und das klappte dann auch beim dritten Angriff. Genau, und da könnt ihr halt das nochmal ein bisschen genauer anhören. Jedenfalls drei Angriffe später und der Tod der Bestie war nun erreicht. Hat das Imperium festgestellt, diese Technologien, die Gravitationswaffen, die Teleportationstechnologie ist echt ein großer, gefährlicher Faktor und naja, es ist auch noch dazu Xenos-Technologie, also irgendwo auch heretisch. Da haben die halt gesagt, okay, Leute vom Mechanikum, könnt ihr euch mal um den Planeten kümmern und den irgendwie wegsprengen. Und das Adeptus Mechanicus meinte, natürlich machen wir das. Die haben auch schon während dieses ganzen Konflikts an dieser Technologie geforscht und hatten tatsächlich auch innerhalb des Solarsystems ein erfolgreiches Experiment absolviert, und zwar den einen der beiden Monde vom Mars, und zwar den Phobos, von einer Seite des Planeten auf den anderen teleportiert. Und es war halt erfolgreich. Die hatten nämlich ursprünglich den Plan gehabt, okay, wenn der Konflikt weiterhin so ausufert und das Imperium keine Chance hat gegen die Bestie, dann werden wir Folgendes machen. Wir werden den Mars wegteleportieren und einfach mal unser Mars-Imperium aufziehen. Also die Menschheit so ein bisschen hinter sich lassen und nur noch das Mechanikum, nur noch die Technologie im Vordergrund sehen. Aber dann ist ja die Bestie getötet worden und somit war jetzt der große Preis, der stand da so ein bisschen in Form eines Planeten. Da wird man ja auch schon leckermäulig, ne? So mal ein bisschen gucken und jetzt die Technologie nochmal richtig in die Finger kriegen. Aber das Imperium selbst wollte das natürlich nicht. So, und dann große Show, Vorhang fiel, das Adeptus Mechanicus schnappte sich die Teleportationstechnologie der Orks und wendete die auf den Planeten Ulanur an. Und dem Imperium wurde verkauft, dass dieser Planet jetzt in die nächste Sonne geballert wird oder teleportiert wird, um den Planeten zu zerstören. Allerdings haben die dann den Planeten wegteleportiert. Und zwar haben sie den als in das Pelukidar-System teleportiert. Und zwar wurde es dort zu dem neuen vierten Planeten. Und das war natürlich super. Es gab wohl schon irgendwelche Daten von so einem Planeten oder einem System, der bis dato wurde jetzt als perfekt eingestuft. Der war zur Besiedlung freigegeben, aber bisher noch nicht freigegeben, um dort dann schlussendlich zu siedeln. Das tat die Menschheit dann. Und naja, keine Sau wusste, dass es halt Ulanur Majoris ist, auf dem jetzt wieder neu gesiedelt wurde. Es kriegte dann nämlich den wunderschönen Namen Armageddon.
Bist da auf Armageddon, wohnst da gerade, irgendwie gräbst deinen Garten um, findest da andauernd irgendwelches Ork-Zeug und denkst du so.
Ja, das war.
Wer würde sowas erwarten bei einer friedliebenden Welt mit so einem friedlichen Namen, dass sie so eine süßliche Geschichte hinter sich hat?
Ja, irgendwie. Also Schatz, wir können jetzt in zwei Welten zum Siedeln aussuchen: Super Holiday Prime 1 oder Armageddon.
Das ist sowieso so. Also cool, weil die Orks, vor allem die Anführer, die haben wohl in, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, verbuddelten Gräbern von anscheinend Space Marines noch in MK2-Rüstung oder so, die haben sie ja geplündert beim Aufbau von Ulanur Majoris. und haben dann diese Rüstungsteile in ihre eigene integriert. Das heißt, als die Space Marines halt den Kampf zur Bestie trugen, kamen da halt Bosse entgegen, die halt MK2-Rüstungsteile in ihre Panzerung integriert haben. Stelle ich mir ganz geil vor.
Also es kennt ihr noch diese alten, die kamen in der ersten oder zweiten Edition 40k raus? Ich habe die leider nie live gesehen. Das waren so Orks in Beaky-Rüstung. Kennt ihr die?
In was für Rüstung?
Ah, ich habe eben gerade ein Bild gesehen von denen.
Die hatten
hier nebenbei die ganze Zeit umgucken.
Die hatten ja im Prinzip Mark 6 Rüstung getragen mit Spitzhelm. da weiß ich aber gar nicht. Also ich habe leider nie besessen oder mal irgendwie live gesehen, aber ich kenne die halt von Bildern und da habe ich auch nie irgendwie großartig nachgelesen, was da irgendwie loremäßig oder was das für ein Truppentyp gewesen wäre. Fand ich irgendwie cool. Hätte ja mich interessiert, ob du vielleicht weißt, ob das irgendwie sowas so ein Leibsel davon ist oder so.
Das weiß ich leider nicht. Naja, genau, das jedenfalls zum Einstieg zu Armageddon. Und im Rahmen dessen wollte ich auch nochmal eine Theorie kundtun, beziehungsweise eine recht verbreitete im Internet. Ich habe da ja auch ein bisschen geguckt und recherchiert. Und natürlich machen sich Leute Gedanken, warum Armageddon beziehungsweise Ulanor so ein Magnet für die Grünhäute ist. Und eine, ich sag mal, eher bekanntere Theorie lautet, dass die Orks sind ja wie die Aeldari eine uralte Rasse, die als Waffe funktioniert wurden oder erschaffen wurden von den Alten, um die Necrons damals zu bekämpfen. Und unzählige Äonen sind ja vergangen und die Aeldari haben natürlich noch so ein bisschen die Ehre und den edlen Kriegerstatus ja noch beibehalten, wohingegen die Orks etwas verwildert sind, dezent, und zu dem geworden sind, was sie heute sind. Und eine Theorie besagt, dass in der Kruste von Ulanor ein ruhender Kontrollknoten existiert, der den Alten dazu diente, der Krorg-Kommandostruktur Befehle zu vermitteln. Also Krorg ist ja die Vorbezeichnung der Orks. Und dass das Gerät natürlich ausgeschaltet ist, weil es sendet ja keine aktiv-Signale, weil die alten gibt es nicht mehr. Aber es sendet irgendwo vielleicht an den bei den Orks existierenden Instinkt da irgendwo Signale hin, dass da irgendwas Tolles ist und da fühlen sie sich halt intuitiv von angezogen. Und naja, irgendwie sowas könnte es halt sein unter der Kruste. Ich weiß nicht, ob ihr euch auch schon irgendwelche Theorien zurechtgelegt habt oder Ideen habt in der Richtung.
Also das habe ich auch mal irgendwo gehabt, weiß dass da die Orks geschaffen wurden oder irgendwie sowas. Aber ich weiß nicht, wie das mit Quellen aussieht dazu.
Ja, ich meine auch gelesen zu haben, dass die Orks sich von den Alten geschaffen wurden und die dann halt bekämpft wurden. Und das ist ja eine sehr schöne Analogie zu den Schogotten und den alten Wesen aus dem H.P. Lovecraft Mythos-Universum. Das ist nämlich auch so.
Ja. Stimmt, die da immer so rumwandern, ne? Mhm.
Schön nachzulesen in Berge des Wahnsinns, was hoffentlich irgendwann mal bei ich glaube, Amazon hat da die Rechte dran.
Ich habe was gefunden zu deinen MK6 Orks aus der Rogue Trader Ära.
Oh!
Das sind sogenannte Tin Boys und das sind Roboter, die gebaut wurden von Max, um ihre Feinde bzw. lebendige Wesen des Universums zu imitieren. Und da gibt es deswegen eine MK6-Rüstung an und so und alles so ein bisschen von den Proportionen so ein bisschen off, weil die Orks versuchen, Space Marine.
Geil.
Ah, ja. Ach, ich liebe Orks.
Die sind aber wirklich cool, die Modelle.
Man of Iron im Prinzip. So
nee, eher im Prinzip wie der Blechkamerad aus der
Zauber von Oz.
Ah, ja. Nee, aber das war auf jeden Fall jetzt erstmal so grob die Geschichte um den Planeten Armageddon abgerissen, damit ihr wieder im Bilde seid, damit ihr nicht jetzt denkt, hä, wo rennen die rum, was erzählen die da vielleicht mal von Ulanor für Querverweise? Nein, nein, mit dieser ersten Folge Bin Margeddon seid ihr da erstmal mit uns auf einer Seite und dann steht ja den folgenden Episoden erstmal nichts im Wege. Wie gesagt, wir werden jetzt erstmal so ein bisschen das Gerüst drumherum aufbauen und die verschiedenen Fraktionen besprechen. Was passiert hier, was passiert da? Ja, was jetzt in Zukunft ansteht. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir werden jetzt gleich zur Playlist kommen. Ja, ich gehe auf einen Zuhörerwunsch ein. Und zwar von dem lieben Joe. Der hat sich nämlich von Type O Negative Everything Dies gewünscht. Und das packe ich jetzt auf die Playlist, weil das passt doch sehr zu der Welt Armageddon.
Sehr schön. Dann würde ich mal weitermachen. Und ich nehme dieses Mal von Black Sabbath Warpigs.
Sehr cool. Ja, ich stelle mir ja vor, dass wenn man nach der Parkplatzwerdung Ulanors da angesiedelt wird und da wohnt, das ist ja ein ziemlich karger Planet dann, also du lebst da ja quasi auf einer Straße, deswegen hätte ich gern Street Life von Randy Crawford.
Da jetzt kommt I Walk the Line oder so.
Ja, also, auch nicht schlecht. Also Meere gibt's auf jeden Fall auf Armageddon.
Den River Styx gibt es da. Also der Planet heißt nicht nur Armageddon, da gibt es auch einen Fluss, der heißt, ja.
Richtig geil. Einladend.
Es gibt einen Typ, der betreibt eine Fähre, der hat aber ganz so angenehme Preise.
Wie hieß nochmal dieser Höllenplanet beim Badabkrieg? Da hatten wir doch auch so einen, wo alles scheiße war.
Castor Brauxel.
Ja, Gottes Willen.
Ich nehme von Sodom in War and Pieces.
Und da das jetzt hier so ein schöner neuer Anfang ist von einem Großprojekt, wünsche ich mir Beginnings von Jimi Hendrix.
Ja, wundervoll. Hat mich gefreut, dass wir alle so schön beisammen waren. Mhm. Und nächstes Mal geht es dann weiter mit Episode 89 Binmageddon 2, und zwar der Starlegion von Armageddon, die da seit dem ersten Krieg von Armageddon auch schon die standhaften Verteidiger gibt. Ne?
Ja.
Und da freuen wir uns drauf, und ich freue mich drauf, euch alle wiederzusehen. Und bis dahin, gehabt euch wohl.
Adieu da.
Horrido.
Tschüss. Ciao.